Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 beim Cavani's Friseur Podcast. Bei mir sind heute da Sascha.
Hallo.
Till.
Hi.
Und Amadeus.
Servus.
Und wir wollen heute reden über das Transferfenster und viele andere Transfers, die diesen Sommer noch stattgefunden haben. Und zwar wollen wir anfangen mit den Bayern. Und zwar, Till, wie siehst denn du den Transfer der das Transferfenster der Bayern? Wie würdest du das einschätzen?
Also grundsätzlich wäre ich als Bayern-Fan nach den letzten zwei Wochen eigentlich relativ zufrieden mit dem Sommer. Nachdem lange gar nichts bekannt gegeben wurde, nachdem ewig an Sané gebaggert wurde, nachdem der sich dann sehr unglücklich verletzt hat, was man den Bayern auch wirklich nicht vorwerfen kann. Höchstens, dass sie sich nicht vorher mit City in Verbindung gesetzt haben und dafür gesorgt haben, dass Sané bei dem Spiel, kurz bevor er wechseln soll, gar nicht mehr spielt. Haben sich die Bayern danach eigentlich sehr gut verhalten, finde ich. Haben mit Perisic einen Spieler geholt, der schon in jedem wichtigen Spiel, in dem er gespielt hat, getroffen hat. Auch bei Inter in den letzten zwei Jahren eine absolute Stütze war und jetzt nur wegen Conte den Verein verlässt und nicht, weil er in den letzten Jahren nicht überzeugt hätte. Bei der WM ist wahrscheinlich noch eine in Erinnerung, wie stark er dafür Kroatien gespielt hat und der sowieso schon vor Sané Kovacs Wunschspieler gewesen sein soll. Also für mich ein sehr guter Transfer, der auch den jungen Gnabry und Coman ein bisschen Druck nimmt. Und dann mit Coutinho, finde ich, haben die Bayern noch einen oben drauf gesetzt, haben einen Spieler geholt, der anders als Sané spielt natürlich, weniger über sein Tempo kommt, aber trotzdem bei Barcelona, vor allem bei Liverpool, aber auch bei Barcelona, finde ich, obwohl er da nicht so viel Einsatzzeiten bekommen hat, weil sein Konkurrent Lionel Messi war, überzeugt hat, immer für ein wunderschönes Tor gut, das große Spielverständnis hat, gut kombinieren kann. Und es wird halt ein bisschen die Frage sein, in welche Rolle der zu pressen ist, wo ich aber den Bayern zutraue, dass sie da einen Weg finden, ihn entweder auf den Außen- oder Mittelfeld aufzubieten. Ja, und Cuisance ist in meinen Augen vielleicht eine gute Ergänzung, aus dem kann schon was werden, nur seine charakterlichen Schwierigkeiten in Gladbach, unter anderem Alkoholfahrt ohne Führerschein und jetzt diese Stammplatzgarantie, die er wollte, machen mich da ein bisschen stutzig, aber ich traue den Bayern schon zu, dass sie damit umgehen und was die Defensive angeht, mit Pavard und Hernandez, finde ich, hat man sich hervorragend verstärkt mit zwei Weltmeistern. Und ja, also das Einzige, wo ich vielleicht noch jemand holen würde, wäre vielleicht auf den Außenverteidigerpositionen einen, der auf beiden Seiten spielen kann. Aber jetzt hat man Pavard und Hernandez jeweils Spieler, die auch außen können. Hat Alaba und Kimmich als gesetzte Spieler. Und Davies wurde ja auch schon als Linksverteidiger getestet. Also die Bayern scheinen mit ihren internen Lösungen da zufrieden zu sein. Und deshalb finde ich, insgesamt haben die nicht die Kritik verdient, die ihnen entgegenschlug und auch die Häme, die ihnen entgegenschlugen für diese Transfers, weil es heute auch einfach unfassbar schwer ist, wirklich das Team zu verstärken, was schon in der absoluten Weltspitze eigentlich sich bewegt hat, mit einem wenigen Transfers.
Was ich vor allem finde, ist, ich finde, mit dem Coutinho-Transfer ist es ja nicht nur so, dass die Bayern einen sehr guten Spieler geholt haben, eigentlich für vergleichsweise wenig Geld, für ein Jahr zumindest, sondern für mich ist sehr offensichtlich, dass das ein taktischer Transfer außerdem war. Und zwar ist es jetzt so, dass die Bayern einen Spieler geholt haben, der sehr gut ist, der sich beweisen kann, den man für 120 Millionen vergleichsweise, sei jetzt mal noch, recht günstig kriegen könnte. Also günstig wäre vielleicht übertrieben, aber ein sehr gerechter Preis wäre es. Und man könnte jetzt zu City gehen und sagen, wir könnten euch Sané noch abkaufen, oder wir nehmen einfach Coutinho, der sich bei uns schon eingelebt hat und der den Verein schon kennt. Und dadurch müsste auch Sané wahrscheinlich von seinen Forderungen zurück. Also für mich ist ziemlich klar, dass das ein taktischer Transfer auch war. Und ich glaube, den Bayern bieten sich da viele Optionen, auch wenn das viele Fans vielleicht jetzt nicht so sehen, weil da der Fuß natürlich noch immer da ist.
Ich würde aber auch sagen, dass es ein relativ guter Transfer ist. Also erstmal überbrückt man damit jetzt ein Jahr, wo man jetzt Sané nicht bekommen hat. Und wenn Coutinho nicht einschlägt, kann man ihn gehen lassen. Und wenn, dann ist es immer noch ein guter Preis, weil Barca muss ja auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass Coutinho explodiert bei Bayern. Und dann wären 120 Euro schon wieder fast ein Schnäppchen.
120 Euro geht,
ja. 120 Millionen.
Dafür würde ich ihn auch nehmen.
120 Millionen natürlich.
Ja. Also ja, genau das ist es eben. Oder
ja, aber ganz kurz, also man muss natürlich auch gucken bei Bayern, also inwieweit jetzt der Coutinho-Transfer als Überbrückung gilt oder als Alternative gilt, um andere Spieler für nächstes Jahr zu nehmen. Weil ich glaube, dass Spieler wie Havertz oder Sané nächstes Jahr auf jeden Fall bei Bayern spielen oder zu Bayern gehen sollten. Also zumindest sollte es das Ziel sein der Bayern, solche Spieler nächstes Jahr zu holen, weil man das dieses Jahr einfach nicht geschafft hat. Da verdienen, glaube ich, auch die Transfers Perisic und auch Coutinho. Also ich gehe nicht davon aus, dass beide Spieler nächste Saison auch noch bei Bayern spielen werden. Ich denke mal, das wird eine Übergangslösung sein, weil man es nicht geschafft hat in diesem Jahr, die absoluten Wunschspieler zu holen, die jungen Spieler zu holen. Insofern würde ich das trotzdem, diesen ganzen Coutinho-Transfer erst bewerten, wenn dann wirklich klar ist, was dann auch wirklich danach kommt, weil wenn sich die Bayern jetzt nur darauf ausrichten, mit Perisic und Coutinho in die nächste Phase reinzugehen und die beide als Robben- und Ribéry-Ersatz zu sehen, die jetzt schon über 30 sind oder auf die 30 zugehen, wäre, glaube ich, auch der falsche Schritt.
Also er ist ein bisschen Fußballer.
Ja, gut, aber klar, aber es wurde ja trotzdem... Was denkst du, wie lange Coutinho jetzt auf diesem hohen Niveau spielen kann?
4 Jahre, 5 Jahre.
Ja, gut. Aber ein Harvard Zanetti könnten locker nochmal das Doppelte auf dem Niveau spielen.
Ja, darum geht es ja,
für mich. Ne? Weil es wurde ja trotzdem ein klarer Schnitt dahingehend versprochen, da neue Spieler zu holen. Und
aber Robben war jetzt auch nicht mehr der Jüngste, oder, als er zu den Bayern gegangen ist? Also er war da auch schon locker 27, 28?
Ja, 26 war er ungefähr. 26. Aber was ich daran anmerken will, also ich verstehe dein Argument auf jeden Fall, Sascha, und natürlich wäre es sinnvoller, gleich mit Spielern zu planen, die man vielleicht in 10 Jahren noch auf dem gleichen Niveau hat, aber ich finde, an Spielern wie Coutinho zum Beispiel oder auch an Neymar sieht man, dass man so lange gar nicht mehr planen kann, dass ein Spiel überhaupt bleibt, dass nicht vorher irgendwelche Querelen auftreten, dass nicht ein anderer Wechsel kommt, denn Paris hätte sicherlich auch damit gerechnet, als sie diese Fahrwehrsumme für Neymar ausgegeben haben, dass er ein paar Jahre dann deren absolute Stütze ist, genauso wie Barcelona Coutinho ja auch nicht geholt hat, um ihn jetzt 1,5 Jahre später wieder zu verleihen an einen anderen Verein. Und deshalb finde ich den Ansatz der Bayern dann pragmatisch zu handeln gar nicht so doof, dass sie jetzt einfach erstmal den Erfolg der nächsten Saison sichern, was sich auch vielleicht verlängern könnte, weil man eh nicht davon ausgehen kann oder nicht sicher damit planen kann, dass dann Sané oder dann Havertz überhaupt die nächsten 10 Jahre erhalten bleiben würden, obwohl man, selbst wenn man die jetzt für so und so 4 Millionen Euro holen würde.
Und man darf auch nicht
fragen. Aber es soll ja trotzdem das Ziel sein, die Spieler zu holen. Also,
ja, aber ich sehe es auch
wie Ich finde das jetzt aber nicht schlimm, dass die Bayern jetzt der Coutinho geholt haben, einfach nur aus dem Grund, weil es eben eine Übergangslösung ist, nicht mehr, nicht weniger, glaube ich.
Also ein Punkt ist auch, der mir noch eingefallen ist, er ist ja auch nur Marker, also ich habe gerade nochmal geguckt, er hat 20 Millionen Follower bei Instagram und ich glaube, das spielt halt auch irgendwo eine Rolle, dass er halt damit den südamerikanischen oder den portugiesischsprachigen Markt halt irgendwo damit auch nochmal so ein großer Name ist und Zug fährt und selbst wenn es jetzt nur für ein Jahr ist, ist es eine, also
die
Brand Awareness, genau wie bei Rames, ist einfach, also ist einfach ein eigentlich guter Deal. Ich sehe darin wirklich keine Nachteile jetzt erstmal für die Bayern.
Ich glaube, was auch viele vergessen ist, dass natürlich extrem viele Faktoren mitspielen. Das ist jetzt nicht so wie bei FIFA, wenn man eine Karrieremodus spielt, dass man einfach sagt, ich biete dir 100 Millionen und du wechselst zu mir und fertig. Sondern da sind Berater dabei, da sind oft Sponsoren dabei. Da geht es um wirklich, wirklich viel. Und was mir dieses Jahr so vorgekommen ist, ist, ich meine, das gibt es jedes Jahr, aber noch, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so groß war, dass es einfach einen so krassen Dominoeffekt gibt. Und zwar, es gab jedes Jahr, weiß nicht, ein, zwei Vereine, wo man gehofft hat, okay, wenn der eine Spieler wechselt, dann können wir den holen, dann kann der dorthin und so weiter. Aber heuer hat ja so viel davon abgehängt, also hängt so viel davon ab, ob Neymar wechselt, ob ein Coutinho jetzt verkauft oder verliehen wird, ob ein Dybala jetzt doch Juve verlässt, und ich weiß nicht, da hängen ja eigentlich fast alle europäischen Top-Teams zusammen. Und ich glaube einfach, dass die Bayern da auf den Dominostein vielleicht auch gewartet haben. Oder jeder Verein eigentlich. Also ja, also mir kommt das so vor, wie als hätte man da so irgendwie gehofft, dass so ein Spieler wegwechselt und dann kommt ein bisschen Bewegung rein. Dann hätte Barca vielleicht Neymar geholt. Dann hätten die Bayern vielleicht, weiß nicht, Coutinho gar nicht geholt, weil sie ihn nicht ausgeliehen hätten, dass sich Sané verletzt, ist auch wieder Pech. Also ich glaube, dieses Mal waren einfach wirklich so viele Faktoren mittendrin.
Aber ich glaube,
da war es wirklich schwierig.
Also mir kommt das Transferfenster diesen Sommer auch irgendwie ruhiger vor, weil die Premier League halt schon Anfang August, also 9. August, glaube ich, ausgestiegen ist sozusagen. Und früher hatte man es ja, dass es sich bis irgendwie Ende August hingezogen hat und dann noch irgendwie West Ham oder so ein Kracher gelandet hat und es dann bei diesen Mittelklasse-Teams, sage ich mal, so in den ganzen Ligen so einen Domino-Effekt gab. Also das fällt jetzt weg, finde ich, und deswegen kommen mir jetzt dieser Tag das Transferfenster auch relativ ruhig vor im Vergleich zu den letzten Jahren um die Zeit. Auch wenn natürlich noch Neymar kommt.
Also ich fand es extrem nervig, irgendwie das Transferfenster bis England, das Transferfenster dann geschlossen hat, weil irgendwie jedes Mal, du hast irgendwie fast jeden Tag gelesen, ja, Eriksen wechselt dorthin, Lo Celso geht es doch zu Man United oder Bruno Fernandes geht es doch zu United und nicht zu Tottenham, jetzt geht er doch wieder zu Tottenham. Also die ganzen Spekulationen, die waren da teilweise schon recht nervig, weil es irgendwie kaum irgendwelche konkreten Sachen gab, wie bei Dybala war irgendwie schon bei Manchester United gefühlt, hat sich irgendwie alles schon angeguckt, aber hat sich dann doch dazu entschieden, doch nicht hinzuwechseln. So, das war halt irgendwie so ein bisschen nervig, deswegen finde ich es irgendwie ganz gut, dass das Transferfenster jetzt doch irgendwie in England schon geschlossen ist. Da hoffen vielleicht, dass ein paar englische Vereine noch ihre Topstars abgeben müssen, vielleicht auch sogar per Leihe oder so, wenn es halt nicht für bei anderen Vereinen für einen festen Transfer reicht.
Du hast da gerade einen guten Punkt angesprochen, und zwar, was dieses Jahr auch vor allem ist, Coutinho ist der Leihspieler mit dem höchsten Marktwert, den es je gab. Und ich finde, es war dieses Jahr generell so, dass einige Spieler ausgeliehen wurden, die einen sehr hohen Marktwert hatten, oder wo man zumindest sagen könnte, okay, das ist jetzt kein Ergänzungsspieler, also zum Beispiel Dani Ceballos von Arsenal zum Beispiel. Ich gebe gleich an dich das Wort über, Sascha. Was sagst denn du zu diesen Transfers von Arsenal oder generell zu Ceballos und Arsenal?
Also generell muss ich sagen, Arsenal, das kursiert ja immer so diese ganzen Nachrichten, dass sie einen super Transfersommer hinter sich haben, eigentlich auch. Würde ich jetzt nicht 100% zustimmen, aus dem einfachen Grund, dass man hat seit Jahren irgendwie das Problem, dass man keinen fähigen Innenverteidiger hatte neben Koscielny, der jetzt auch irgendwie die letzten zwei Jahre nicht ja wirklich fit war. Der hat man jetzt auch ziemlich unrühmlich abgegeben an Bordeaux. Und hat es auch da nicht geschafft, Ersatz zu holen, außer jetzt eben David Luiz kurzfristig, was gewissermaßen auch eine Verstärkung ist, weil er auch nicht ganz so verletzungsanfällig ist, aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass die Innenverteidigung aus dem 32-jährigen David Luiz besteht und der beste Innenverteidiger danach Papadopoulos ist. Sokrates.
Ja, und die haben auch 30 Millionen für Saliba ausgegeben, der 18 ist und keiner weiß, ob er die Premier League
schafft. Ja, der aktuell halt auch gar nicht weiterhelfen kann. Da hat man dann noch Spieler wie Mustafi in der Innenverteidigung, die man eigentlich auch loswerden will, aber auch nicht bekommt. Die anscheinend auch viel an Gehalt auffressen. Dann hat man in der weiteren Verteidigung Tierney geholt, was eigentlich eine gute Verstärkung war, aber man hinten links eigentlich jetzt auch nicht diesen krassen Bedarf hatte. Also da hätte ich eher gesagt, dass man hinten rechts noch jemanden holt, aufgrund der Tatsache auch, dass Bellerin seit Monaten jetzt schon verletzt ist und Maitland-Niles dann irgendwie als ungeschulter Mittelfeldspieler da hinten aushilft. Und dann halt im gleichen Atemzug 80 Millionen für Pepe auszugeben, finde ich ein bisschen übertrieben, weil es auch nicht so eine Position war, für die man jetzt hätte so viel Geld locker machen müssen. Wobei Arsenal offen schon immer kommuniziert hat, dass sie gar nicht so viel Geld haben. Also, wie gesagt, in den entscheidenden Positionen hat sich Arsenal nicht so gut verstärkt, finde ich, trotzdem mit Ceballos. Und nochmal darauf zurückzukommen, hat man trotzdem einen Spieler geholt, der eigentlich genau zu Arsenal passt und den Arsenal eigentlich genau braucht. Also man hat eigentlich mit Xhaka und auch Guendouzi ganz gute Passspieler im Mittelfeld, mit Torreira einen ganz guten oder einen herausragenden ballgewinnenden Mittelfeldspieler, ja, der viele Bälle dort auch abläuft im Mittelfeld. Und dann mit Ceballos eben, der halt aus der Tiefe ganz gut heraustribbeln kann. Hat auch gegen Burnley ein ziemlich gutes Spiel gemacht, wurde, glaube ich, sogar als Man of the Match gekürt. Und ist, glaube ich, auch genau der Spieler, den Arsenal braucht. Aber entscheidend wird halt sein, wen sie dann nächsten Sommer holen. Also man hat da jetzt eigentlich auch bloß eine Übergangslösung geschaffen, ähnlich wie bei Bayern, was überhaupt nicht verwerflich ist, ne? Aber es wird halt davon abhängen, was sie dann nächstes Jahr damit machen und ob sie halt dann noch schaffen, ihren Kader auszudünnen.
Worauf ich auch nochmal zurückkommen wollte, was ich ganz interessant fand, was Marco gesagt hatte in Bezug auf die Laien und was jetzt auch bei Ceballos und Coutinho ja auch mit reinspielt, dass es quasi dann erstmal nur Übergangslösungen sind, weil die nur für ein Jahr geliehen sind. Also gut, bei Coutinho immer mit Kaufoption, Ceballos ist ja sogar ohne Kaufoption geliehen. Dass ich glaube, so langsam greift das Financial Fair Play so ein bisschen und legt den Verein bei der Kaderplanung einfach Steine in den Weg, dass man nicht mehr die Summen, die man selber hochgetrieben hat, einfach nicht mehr zahlen kann, ohne Strafen befürchten zu müssen. Und deshalb immer häufiger halt Leihdeals quasi zu Leihdeals gegriffen wird. Und da auch alle Vereine mitmachen müssen, also die könnten ja auch dann sagen, nee, wir leihen euch hier nicht aus, aber mitmachen müssen, weil sie genau selbst das gleiche Problem haben und auch darauf angewiesen sind, dass sie Spieler ausleihen können. Also Modelle wie eine Leihe mit Kaufpflicht oder so, oder eine Leihe mit Kaufpflicht nach 3 Spielen oder was weiß ich, also solche Konstrukte, die würden ja quasi erst populär, seitdem das Financial Fair Play eingeführt wurde. Und das wird ja auch häufig kritisiert, dass nur kleinere Vereine mit Ausschlüssen bestraft werden, so wie Skanderbeu aus Albanien oder so, und die großen Fische wie Man City und Co. da freischwimmen.
Man City wurde jetzt bestraft um 300.000.
Ja, mit 300.000 Pfund, genau. Also die, das wollte ich gerade dazu sagen. Sich
grün und blau ärgern,
die, sich dann, die sich dann da freischwimmen können mit kleinen, keine Ahnung, Kautionszahlungen, würde ich das jetzt nochmal nennen. Deshalb also denke ich, dass auch das Financial Fair Play trotzdem obwohl die großen Vereine nicht mit Ausschluss von Wettbewerben bestraft werden, auch einfach, weil die UEFA wahrscheinlich Angst hat, dass dann die Wettbewerbe nicht mehr so viel Geld einbringen, trotzdem so gewisse Grenzen gesetzt bekommen mittlerweile und einfach nicht mehr machen können, was sie wollen auf dem Transfermarkt.
Jetzt mal einfach eine etwas offene Frage in die Runde, und zwar würdet ihr sagen, dass die Vereine vielleicht auch manchmal nicht mutig genug sind? Also ich habe zum Beispiel heute gelesen, dass Aubameyang, also dass mit Aubameyang verlängert werden soll und dass er jetzt entweder das gleiche Gehalt wie Özil kriegen soll oder Özil ablösen soll als Topverdiener. Und ich musste einfach immer zurückdenken an diese Nachrichten, dass das Arsenal so ein riesiges Gehaltsproblem hat und schlechte Spieler ein viel zu hohes Gehalt kriegen. Glaubt ihr, dass da manche Vereine vielleicht etwas zu feige sind und sich dann nicht trauen, einen Spieler abzugeben und durch etwas quasi Billigeres zu ersetzen?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber im Falle von Arsenal würde ich da jetzt eine kleine Klammer machen und auch bei Aubameyang. Also ich persönlich halte ihn nicht für so einen guten Stürmer, dass der Topverdiener vor dem Gehalt von Özil sein sollte, was ja auch mittleren, also ich glaube bei 15 Millionen oder so verdient der, wenn es reicht. Also ich halte Aubameyang nicht für einen Stürmer, der das rechtfertigt in seinem Alter und so weiter und so fort, aber trotzdem ist er ja der Erste bei Arsenal, der jetzt seit Jahren mal zum Beispiel Torschützenkönig geworden ist und richtig gut getroffen hat eigentlich für die. Weshalb ich das in dem Fall und vor allem auch in der Marktsituation, dass es einfach sauschwer ist, einen Stürmer zu kriegen, der dir solche Torzahlen garantiert. Ich meine, Chelsea hat mit Morata und Diego Costa, Diego Costa hat es zweimal geschafft, aber Morata zum Beispiel auch komplett ins Klo gegriffen für 60 Millionen. Von daher würde ich es auf der Position nicht so sehen wie du, aber allgemein finde ich schon, dass man häufiger auch einfach Spieler gehen lassen sollte und gucken, dass man die einfach günstiger ersetzt kriegt. Weil das ist möglich, das zeigen ja Vereine wie Benfica zum Beispiel auf einem niedrigeren Niveau, aber die werden trotzdem fast jedes Jahr Meister und haben jetzt dieses Jahr wieder João Félix für 126 Millionen verkauft und den nicht mit teuren externen Neuzugängen ersetzt, sondern weitere Talente hochgezogen, beziehungsweise...
Na gut, das ist aber wieder eine andere Liga, also du kannst auch gar nicht
ja, so eins vergleichen. Ich find, ne? Aber du kannst natürlich als Arsenal auf einem anderen Level dann Spieler holen, die in die Rolle von Aubameyang reinrutschen würden, die Benfica gar nicht kriegen würde als Ersatz. Also ich würde von daher zustimmen, dass es auf jeden Fall möglich ist, das so zu ersetzen und manche Vereine vielleicht einfach ein bisschen mutiger sein könnten.
Ich würde noch kurz einwerfen. Jetzt
gar nicht nur.
Also ich habe manchmal das Gefühl in der Premier League, dass es oft auch darauf ankommt, auf die Marke von dem Spieler oder halt mehr als in anderen Ligen. Also ich glaube, in der Premier League könnten die genauso wie in Frankreich sich jedes Jahr selbst irgendwie Leute hochziehen, wenn sie es halt könnten in dem, sage ich mal, wirtschaftlichen Umfeld. Aber die Premier League ist ja, sage ich mal, die einzige, also wirklich globale Liga in der Vermarktung. Also die halt auch in Asien oder wenn irgendwie in Thailand irgendwie es tausende Leicester-Fans gibt wegen dem Besitzer. Und ich glaube, da ist halt gerade bei Arsenal, der wirklich so gerade in den 90ern der internationale Club schlechthin auch in Afrika war. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man da vielleicht auch nochmal einen Fokus drauf legt, wenn es darauf ankommt, welche Spieler man holt. Also auch bei David Luiz zum Beispiel, hätte es sicherlich auch andere Optionen gegeben. Oder bei Özil, der auch eine Riesenmarke ist.
Das kann auch sein. Nur was ich halt immer wieder etwas ein bisschen befürchte, ist zum Beispiel eben bei Özil. Özil wirst du einfach nicht los, weil das Gehalt mittlerweile so hoch ist. Und was ich kann ja verstehen, dass man Aubameyang gern halten würde. Das verstehe ich absolut. Wie Thiel gesagt hat, er trifft, er funktioniert. Er mag nicht der Weltbeste sein, aber er funktioniert und das reicht und das ist auch wichtig. Die Sache ist aber die, ich glaube, Aubameyang ist, glaube ich, vor kurzem 30 geworden. Und ich sehe einfach den Sinn nicht darin, dass ich einen bestehenden Vertrag nochmal verlängere zu so viel Gehalt, dass ich ihn dann später nicht mehr loswerde. Also ich sehe jetzt schon das Szenario, dass Aubameyang weiß nicht um noch ein Jahr verlängert, kriegt dann irrsinnig viel und den werden sie nicht los und er wird ablösefrei gehen und die Leute werden sich, weiß nicht, ein, zwei Jahre beschweren, dass man ihn endlich loswerden soll. Aber es nimmt ihn halt keiner.
Aber wann ist denn jetzt der Vertrag von Aubameyang?
Ich glaube bis 2021, glaube ich.
Ja gut, aber dann ist er 32, also dann kann er immer noch nach China oder ein chinesisches Team wird sich, oder könnte ich mir vorstellen, dass sich immer findet, was der nehmen würde?
Ja, er muss ja Spieler auch hinwollen, ne?
Ja gut, aber Aubameyang.
Auch, ja.
Gut, aber mal ganz ehrlich, wenn jetzt, um bei einem Beispiel zu bleiben, wenn jetzt die Arsenal-Clubführung sagt, mitten in diesem Sommer, wo man eigentlich eine ganz gute Aufbruchsstimmung schon geschaffen hat, und jetzt wenn man sagt, ja, wir verkaufen jetzt Aubameyang, weil der will zu viel Geld. So, aber gleichzeitig behält man irgendwie noch Özil, wenn man es auf Gedeihen wird, und Mkhitaryan, wenn man es auf Gedeihen wird, der hat es schafft, die loszuwerden. Weiß ich nicht, ob das dann noch so gut ankommt bei den Fans. Also ich finde es nicht schlimm, dass man Aubameyang da behält oder so. Oder prinzipiell dein Topspieler vertraut, obwohl er jetzt schon 30 ist. Also da würde ich ihn auch nicht verkaufen. Ja. Also egal, welcher Spieler seine Leistung bringt. Aber ja, ich weiß, dass du, worauf du hinaus willst. Das hat mir, glaube ich, damals schon bei De Rossi so ein, dieses ganze Thema.
Ja, kann sein. Ich habe jetzt nicht gemeint, dass man ihn jetzt natürlich umgehend verkaufen muss. Das wäre natürlich schwachsinnig, sondern einfach, dass man halt da vielleicht ein bisschen langfristiger plant. Weil wie gesagt, bei Arsenal war halt so oft schon das Problem, dass du die Spieler einfach nicht los bist. Und das ist halt, ich glaube, das kann wieder mit dem Punkt zu tun haben, den Thiel vorher genannt hat, einfach das Financial Fair Play, dass dann einfach, ich weiß nicht, früher hat halt, ich sage jetzt mal, Sevilla einen älteren Spieler geholt und haben sich gedacht, boah, da haben wir einen guten Griff gemacht. Die könnten sich den heute gar nicht mehr leisten, wahrscheinlich durchs Financial Fair Play und weil die Gehälter nach oben gedrückt werden. Obwohl die heuer ja schon wirklich viel Geld eigentlich ausgegeben haben. Also 150 Millionen, glaube ich, waren es, oder?
Ja, genau. 50 Millionen minus netto, also 100 Millionen haben sie eingenommen vorher und dann 50 noch obendrauf ausgegeben.
Herrliche Peter Zwegert-Rechnung.
Ja, worauf wir auch nochmal zu sprechen kommen könnten, was ihr davon haltet, wenn Vereine wie Sevilla jetzt dann sich Neuzugänge im zweistelligen Bereich holen, also klar, die haben auch ein paar wichtige Abgänge gehabt, aber im zweistelligen Bereich für 150 Millionen einkaufen, ob wir es nicht sinnvoller fände, zwei teure Spieler zu holen vielleicht, anstatt irgendwie 10 Mittelpreis-Klassige oder...
Ja, also ich finde, es muss halt alles zur Vereinsphilosophie passen. Marco und ich, wir hatten vorher schon kurz gesprochen darüber, dass Fulham zum Beispiel letztes Jahr komplett enttäuscht hat, obwohl sie eigentlich so viele, oder wahrscheinlich auch, weil sie so viele Spieler gekauft haben, die halt sich überhaupt gar nicht akklimatisieren konnten in Fulham und gar nicht an die Spielweise gewöhnen konnten. Das ist wahrscheinlich auch mit Aston Villa, die sich an der Premier League ähnlich laufen wird. Bei Sevilla muss ich sagen, habe ich da gar nicht, also ich habe da auch schon Bedenken, muss ich sagen, dass es vielleicht auch so werden könnte, dass die eben aufgrund dieser Vielzahl an neuen Spielern sich alle gar nicht an diese ganze Spielweise gewöhnen können, also noch mit einem neuen Trainer dazu, glaube ich auch, dass das auch zu Problemen führen könnte.
Ja, aber man muss auch, glaube ich, fragen, welcher Spieler, also jetzt von den Hochklassigen, der jetzt vielleicht 50 Millionen kostet oder 60, 70, würde jetzt zu Sevilla gehen? Also wenn ich die Frage mal so in den Raum werfen kann.
Ja, das ist sicherlich richtig der eine Punkt. Und der andere Punkt, aus dem ich dir vielleicht gern wissen widersprechen würde jetzt, ist der Fall, dass ich die Neuzugänge eigentlich sehr gut gewählt finde für Sevillas Spiel. Also einerseits hast du halt mit Lopetegui einen neuen Trainer, der Dabur zum Beispiel jetzt nehmen muss, sage ich mal, der wird ja schon verpflichtet wurde, der aber natürlich trotzdem ein guter Stürmer, als er sich in den letzten Jahren bewiesen hat. In kleinen Ligen, aber ich traue dir schon zu, dass der auch in Spanien trifft. Und dann wurde zum Beispiel mit Oliver Torres sein absoluter Wunsch- und Lieblingsspieler geholt, den er auch schon nach Porto damals geholt hatte. Und sonst halt Spieler verpflichtet wie Diego Carlos von Nantes, Ronny Lopez von Monaco, Jules Koundé von Bordeaux und Ocampos von Marseille aus der französischen Liga, die halt auch schon in der Vergangenheit, also ähnliche Spielertypen in der Vergangenheit schon eingeschlagen sind und dann für viel mehr Geld verkauft wurden. Und mit Fernando und Guidé halt auch wieder erfahrene Spieler, die das Team ein bisschen stabilisieren können. Also ich finde, eigentlich hat Sevilla einen sehr guten Job gemacht.
Und ich muss auch sagen, Oliver Torres, ganz kurz noch, könnte ich mir auch vorstellen, 12 Millionen. Also für mich eins der Schnäppchen. Also ich verstehe bis heute nicht, wie so eine niedrige Ablöse zustande gekommen. Also klar, Conceição wollte ihn nicht haben, aber das könnte für mich echt so der Stil des Transfersommers sein. Torres für 12 Millionen, finde ich schon stark.
Der hat doch dann in Porto das letzte Jahr kaum noch gespielt, oder?
Ja, genau, weil halt, also halt auf der Bank gesessen, genau.
Ich glaube, bei Sevilla kann es auch sein, ich meine, Sevilla macht das ja fast jedes Jahr, dass sie 3-4 Spieler holen, die jetzt auf den ersten Blick, sag ich mal, nicht die großen Namen sind, aber wirklich talentiert sind und sehr gut passen. Aber was ich einfach schon oft gemerkt habe, ist, ich erinnere mich da immer gern an den Everton-Text von Sascha. Und zwar, wir haben so oft über Everton geredet und boah, schon wieder hast du den neuen Transfer gelesen, so toll und bla bla bla. Und im Endeffekt hat man dann einfach gemerkt, manchmal braucht man halt eher einen Top-Spieler als wie 5 gute B-Spieler. Und wir haben damals, so wie ihr jetzt über Sevilla geredet habt, haben wir ungefähr über Everton geredet. Da haben wir auch, boah, und Sandro Ramirez und so toll und bla bla. Und im Endeffekt hat es dann trotzdem nicht funktioniert, weil ich glaube, die haben 7 neue Spieler geholt.
Reicht, glaube ich, gar nicht. Also sie haben damals in dem Sommer, das Jahr, als sie Lukaku abgegeben haben in dem Sommer, und dann kam, glaube ich, noch Rooney dazu, dann kam Sigurdsson dazu, da kamen wirklich unfassbar viele Spieler dazu und es hat im Endeffekt, glaube ich, Koeman ist dann im Oktober oder November rausgeschmissen worden, weil sie irgendwie Vorletzter waren. Also ich tue mich jetzt immer schwer, oder ich würde mich davor hüten, irgendwelche Teams in den Himmel zu heben.
Weil ich glaube, es hat auch was mit der Vereinsphilosophie zu tun. Also ich glaube, Sevilla kann es eher auffangen als jetzt ein Premier League-Team, weil das habe ich gefühlt jeden Transfersommer, dass irgendein Premier League-Team, ob es West Ham ist oder Everton, richtig viel Geld in die Hand nimmt, dann irgendwie Spieler holt, aber am Ende trotzdem irgendwie 8. oder 11. oder was weiß ich. wird. Und ich glaube, bei Sevilla oder gerade bei den spanischen Teams steckt da halt noch ein bisschen mehr Gehalt dahinter oder Vereinsphilosophie, dass man die Spieler, oder ist ja auch ein langfristigerer Plan einfach, dahinter steht, wo jetzt vielleicht auch kein Investor aus dem Ausland dahinter steht, der irgendwie in 2-3 Jahren Erfolge sehen will, sondern halt mit Monchi auch einen der besten Kaderplaner Europas. Deswegen mache ich mir da jetzt, also aus Sevillas Sicht, keine so großen Sorgen oder habe jetzt keine so großen Bedenken wie ihr.
Also ja, bei Sevilla habe ich es auch bei nicht. Mir liegt's halt, ja, das stimmt. Bei mir liegt es bei Monchi irgendwie noch an diesem letzten Transfersommer bei der Roma. Also da hat man ja auch irgendwie Spieler verpflichtet, wo du denkst, okay, Ante Koric, Riesentalent. Wen hat man da noch alles geholt? Pastore zum Beispiel, wo du denkst, okay, eigentlich ganz coole Spieler, die eigentlich auch ganz gut passen könnten, aber die haben im Endeffekt überhaupt gar nicht funktioniert haben. Auch Justin Kluivert tut sich extrem schwer, kommt, glaube ich, gar nicht mehr wirklich an Perotti vorbei, der auch irgendwie 31 ist mittlerweile. Deswegen bin ich da, was Monchi angeht. Ich habe jetzt nicht komplett das Vertrauen in Monchi verloren. Ne? Monchi, we trust. Aber wie gesagt, das wird man sehen. Aber ich glaube, doch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Sevilla komplett auseinanderbricht und irgendwie außerhalb der Europa League Plätze landet. Also dafür sind ja auch die Transfers einfach zu gut, die sie da geholt haben, mit Ronny Lopez zum Beispiel. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt safe irgendwie der Champions League wären, für eine Champions League Quali.
Nee, das kann man nie sagen bei Sevilla. Ne? Also ja. In den Jahren, wo die am meisten Abgänge hatten, haben sie es dann plötzlich auf Platz 3 geschafft und dann wird einmal ordentlich eingekauft und dann wird man Fünfter oder Sechster, spielt eine extrem enttäuschende Saison. Auch letztes Jahr hat man ja viel Geld in die Hand genommen, um Banega, Benjeda und Co. zu halten und dann hat es auch nicht für die Champions League gereicht. Also,
das ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, voriges Jahr war es ja generell eine recht verkorkste Saison. Also nicht nur für Sevilla, sondern einfach generell. Also, wenn ich daran denke, Valencia war in der Champions League. Ich glaube, erstmals gefühlt seit Ewigkeiten wieder. Dabei, ich glaube, die waren erst in der Champions League. Aber auf jeden Fall, sie waren in der Champions League und die sind ja, glaube ich, zwischenzeitlich nur 14er gewesen. Bilbao wäre sogar fast abgestiegen.
Ja, wobei Valencia
ja am Ende doch die haben sich ja ganz gut gestraft in der Rückrunde. Dann auch Bilbao irgendwie knapp gescheitert nur. Das sind halt dann Mannschaften wie Alaves, ist, glaube ich, in die Europa League eingezogen. Und
Getafe.
Getafe, genau.
Ja, Getafe war lange Dritter und Vierter.
Und Espanyol ist halt in die Europa League gekommen, also
deshalb, ich glaube, da ist.
Weil halt auch Villarreal zum Beispiel halt nicht so überzeugt hat.
Ja, deshalb, ich glaube, da ist heuer die Konkurrenz irrsinnig groß. Und das ist aber nicht nur bei diesen kleineren Vereinen, obwohl das jetzt schon fast beleidigend Sevilla gegenüber ist, wenn ich die kleiner, als kleiner Verein bezeichne. Aber auch bei den größeren. Es ist so, die Stimmung ist bei Barca jetzt nicht die beste. Die sehe ich aber trotzdem eigentlich als klare Favoriten. Real komplett am absteigenden Ast derzeit, finde ich. Und Atletico, muss ich sagen, auf die bin ich heuer echt gespannt, weil auch wenn da zwar ein großer Umbruch war, also viele, viele namhafte Abgänge, ich glaube, dass da heuer einiges wieder nachkommen könnte, auch wenn Griezmann natürlich fehlen wird, wenn ein Godin fehlen wird. Also auf die bin ich echt gespannt. Wie schätzt ihr die ein,
ja, also, Atletico? Ich glaube, Atletico, ich schätze sie stärker ein als letzte Saison, denn ich finde, Atletico hat auf einigen Positionen Spieler geholt, die besser zu dem Fußball passen, den die spielen wollen, den Simeone spielen will. Und sie haben halt auch frisches Blut in den Kader gebracht, weil wenn man vergleicht, wie alt die Abgänge waren, auch Godin, Juan Fran und Felipe Luis, zum Beispiel in der Abwehr, verdiente Spieler, keine Frage, aber halt alle jenseits der 30, weit jenseits der 30, wurden halt ausgetauschte Spieler wie Renan Lodi, der jetzt nicht direkt im ersten Spiel ist, sondern von einer Minute eine gelbe Runde abgeholt hat, aber trotzdem ein großartiger Linksverteidiger ist. Mit Kieran Trippier, der gut, der ist schon 28, aber hat jetzt noch was zu beweisen bei seinem Schritt ins Ausland. Und Mario Hermoso, Nationalspieler und im Spielaufbau einer der besten Innenverteidiger in der spanischen Liga. Also da wurde einfach frisches Blut reingebracht. Und dann auf anderen Positionen, zum Beispiel Rodri, der gegangen ist, wurde durch Llorente ersetzt von Real, wo einfach ein Spieler geholt wurde, der viel besser zu Atletico passt. Also Rodri, finde ich, ist ein großartiger Fußballer, aber konnte seine Qualitäten nie so richtig einbringen, weil er einfach nicht den Körper hatte, den man auf der Position braucht. Bei Atletico Llorente dagegen ist ein Kraftpaket, trotzdem auch ein guter Passspieler, aber auch ein Kraftpaket, der Lücken zuläuft, die stopft. Und auch so starke Spieler wie Saúl und Koke noch die Offensive ein bisschen entlasten kann. Und ich glaube, oder ich bin der Meinung, mit Frau Felix haben wir einen Spieler geholt, der die nächsten 10 Jahre, also nicht bei Atletico bleiben wird, aber die nächsten 10 Jahre zu den Besten der Welt gehören wird. Also ich bin vollkommen begeistert von dem, was er zeigt. Und hoffe, mich da nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich sage, dass er auch diese Saison einer der besten 3 Spieler in der spanischen Liga sein kann. Von daher schätze ich Atletico eigentlich schon sehr stark ein. Und das große Plus von Atletico ist halt einfach die Ruhe im Verein und die Kontinuität, die bei Simeone herrscht, was man Real und Barcelona voraus hat. wo weil Werder ständig in Frage steht.
Würdest du eigentlich sagen, dass Atletico einen besseren Transfersommer hinter sich gebracht hat als Real?
Ja, würde ich insgesamt sagen. Also ich finde,
weil Real hat sich eigentlich auch nicht so schlecht verstärkt, finde ich, auf den ersten Blick. Wobei das eigentlich völlig Wurst ist, finde ich, wie die sich verstärken, weil die halt einen schlechten Trainer haben.
Ja, ich würde...
Oder keinen Trainer haben, der den Kader halt verbessern kann.
Ja, genau.
Schlechter Trainer, tut mir leid. Ich will jetzt wieder keine Hassmails von irgendwelchen Real-Zuhörern hier bekommen oder von Real Total oder irgendwelchen anderen Fanboys. Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Aber
genau in die Richtung würde ich auch argumentieren, denn klar hat Real Spieler geholt mit Jovic, Militao, die letztes Jahr extrem begeistert haben, auch Fernand Mondi. Und natürlich... über einem steht Eden Hazard, absolut der Weltklasse-Mann, der Chelsea auch die letzten Jahre eigentlich quasi im Alleingang getragen hat. Aber genau das, was du sagst, ist halt das Problem. Ich sehe nicht, wie diese Top-Spieler irgendwie in eine Philosophie passen bei dem Team, wie die eingebunden werden sollen. Bei Jovic gab es ja sogar schon Gerüchte, dass der nach der Vorbereitung schon wieder verliehen werden soll.
Ja gut, das war ja Quatsch.
Ja, das war Quatsch, aber das...
Ola hat das, glaube ich,
in die Welt gesetzt. Aber das sagt ja was darüber aus, wie er in der Mannschaft angekommen ist. Dass solche Gerüchte überhaupt aufkommen können.
Zumal irgendwie Real jetzt auch in der Vorbereitung dann, also sie dann die ganze Zeit immer 4-3-3 spielen lassen und dann urplötzlich irgendwie gegen die Roma, die letzten beiden Vorbereitungsspiele noch gegen Salzburg, hat auf einmal Dreierkette spielen lassen. Ich hatte es, glaube ich, auch schon in meiner Saisonvorschau geschrieben, dass es absolut gar keinen Sinn macht, wenn sie dann jetzt auf Dreierkette umschwenkt, weil der ganze Kader überhaupt gar nicht darauf ausgelegt ist. Also man hat irgendwie 4 Innenverteidiger für 3 Positionen und einer der Innenverteidiger ist halt Ramos, der 34 ist. Natürlich Lieder und alles, ne, aber trotzdem wird er auch nicht jünger. Dann Varane, der halt auch ziemlich verletzungsanfällig ist, Militao, der sich erstmal das ganze Niveau gewinnen wird müssen, und Nacho.
Man könnte aber argumentieren, dass Real, oder wenn man jetzt für Real argumentieren wollen würde, dass sie besser für langfristig aufgestellt sind, weil ich finde gerade Militao ist ein absolutes Top-Talent.
Ja, das ist aber auch anders.
Ja, klar. Man muss halt gucken, ob die Talente auch irgendwie eingebildet werden können.
Für die man viel Geld ausgegeben hat, wo ich auch gar nicht weiß, also Felipe, Hermoso, Savic, Jimenez, also wo die oder wie die alle Spielzeit bekommen sollen.
Ja, das kann ich dir ganz einfach sagen, die haben ja auch 4 Wettbewerbe und Jimenez, Serbia-Chef, wird gesetzt sein, Felipe ist schon 30 und ist vor allem als erfahrene Absicherung gekommen, Hermoso wird in die Stammspielerrolle reinwachsen sollen und Savic ist ein Top-Mann, der hat auch ein großartiges Auge, gute Pässe.
Aber also die haben
vier Spieler für 38, mit 7%, das wird nicht passieren. Die haben 4 Spieler für 2 Innenverteidigerpositionen, was genau die richtige Zahl ist, und die alle mit einem nicht großen Qualitätsabfall. Also wenn sich da einer verletzt, dann können die weiter mit einer ähnlich starken Abwehr spielen. Also finde ich, ist Atletico auf der Position sehr gut aufgestellt und insgesamt finde ich, sind die für die nächsten 10 Jahre, wenn man jetzt nur nach dem Alter geht und außer Acht lässt, dass die Spieler vielleicht auch mal wechseln, auch relativ gut aufgestellt, weil Saul ist noch nicht...
Ja gut, aber das kannst du nicht außer Acht, also wirklich, das musst du doch...
Ja, ich meine, aber das hat der Amadeus gerade gesagt, dass Real für die nächsten 10 Jahre besser eingekauft hat.
Ja, ich meine jetzt 5 Jahre so, oder, also ich meine, sie haben auf jeden Fall ein gutes Fundament mit Rodrigo, Vinicius, Militao, also da kann man schon neidisch sein,
wobei, bei denen muss ich aber auch, bei Rodrigo und Vinicius muss ich halt auch, finde ich, muss halt auch abwarten, ob die das Niveau oder ob die an das Niveau überhaupt rankommen.
Ja, eben. Ja, klar, aber Florentino hat ja auch Vinicius aus den PSG-Verhandlungen rausgenommen. Also was für mich auch irgendwie ein Indiz dafür ist, was dann Glaube da ist.
Dass Real Madrid keine Laufkundschaft ist und keine schlechten Spieler hat, das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Aber ich denke, im Vergleich mit Atletico sind sie einerseits durch die Trainerposition und aber auch andererseits durch die Spieler an sich für mich die Saison schlechter aufgestellt.
Ja, aber ich meine, für den Tag, falls Real wieder einen anderen Trainer bekommt, findet der da kein schlechtes Material da? Oder auf jeden Fall, was jetzt nicht schlechter ist als bei Atletico, wie ich finde? Vielleicht in der Breite, oder wobei in der Breite sind sie eigentlich auch ganz gut.
Ja, in der Spitze haben die auch immer noch Kroos, Hazard und so weiter. Also die haben schon noch Weltklasse-Spieler, aber für den Moment, finde ich, ist Atletico besser aufgestellt. Und ich gehe auch davon aus, dass sie wie letzte Saison vor Real in der Liga landen werden. Vielleicht sogar Barcelona gefährlich werden können.
Das glaube ich schon. Ich würde auch da euch zustimmen, dass sie gut eingekauft haben. Was mich aber eher stört, ist, wie soll ich sagen, in der Defensive, finde ich, haben sie sich gut verstärkt. Mich stört eher die Offensive, was jetzt natürlich komisch klingt, wenn man sagt, okay, die haben gerade Jovic und Hazard geholt. Mich stört aber eher da, wie soll ich sagen, so ein bisschen der fehlende Umbruch, sag ich mal, weil man hat da jetzt zum Beispiel einen James Rodriguez, der ebenso wie Isco so dieses Mittelding zwischen Stammplatz und Tribüne irgendwie
haben. Ja, aber James wird noch zu Napoli gehen, denke ich. Also ich denke, das ist nur noch eine
wahrscheinlich Zeit. Es ist, wie soll ich sagen, genau die gleiche Sache mit Bale. Man hat noch immer Vasquez, ein Vinicius, Rodrigo, die spielen noch immer nicht. Ich meine, die sind jetzt gerade verletzt. dann holt man wieder einen Brahim Diaz, von dem ich irrsinnig mag, den ich wirklich irrsinnig mag und sehr, sehr gut finde, aber ich sehe da einfach nicht, dass der spielen könnte. Und dann hat man da einen Jovic, der, glaube ich, also ich halte ihn für sehr, sehr gut, ich glaube aber trotzdem, dass der, ich weiß nicht, so ähnlich wie, wer fällt mir da jetzt ein, wie ein Michael Owen, der kommt auf 10 Tore, sage ich, und wird halt Ersatz bleiben. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich großartig diese wirklichen Verstärkungen. Man hält nur wieder den Kader, hat in der Breite ein bisschen was gemacht, ein bisschen was in der Tiefe und...
Naja, also ja, in der Spitze hat man ja immerhin in der Offensive einen Eden Hazard geholt.
Genau, das auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, dass halt so Spieler wie Bale oder Ramos, die sind halt jetzt, finde ich, auch deswegen noch da, eben der Tatsache geschuldet, dass sich Asensio verletzt hat, was man wahrscheinlich auch so nicht einkalkuliert hat. Ich glaube, dass Asensio ansonsten, dann wäre er fit geblieben, von rechts gespielt hätte als Stammspieler. Wie gesagt, und das ist, glaube ich, für mich der einzige Grund, warum Bale jetzt überhaupt noch da ist.
Also, das kann man auch sein,
ne? Dass man als Real wahrscheinlich jetzt nicht mit den ganzen Teenagern, also Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, eventuell vielleicht sogar noch Kubo oder Lucas Vazquez in die ganze Saison gehen will, ist den, glaube ich, auch zu heiß, deswegen hält man, glaube ich, entweder Ramos oder Bale.
Ja, denke ich auch. Ich denke auch, dass der Grund, dass Jovic jetzt noch nicht so überzeugt hat in der Vorbereitung, ist dass der Grund, dass Mariano noch da ist, der sollte ja eigentlich auch verkauft werden. Ja, also da sind einfach noch viele Fragezeichen in der Offensive von Real, würde ich irgendwie euch beiden auch zustimmen. Und auch das Problem, was Marco vorhin angesprochen hat mit diesen hohen Gehältern, sieht man ja bei Bale, par excellence, die wird man halt auch einfach nicht los. Also da muss ich erstmal einen Verein finden, der den so bezahlt und er muss erstmal dahin wollen. Also das ist auch schon ein Riesenproblem, den irgendwie aus seinem Vertrag daraus zu kriegen.
Woran genau ist es mit China gescheitert?
Peres wollte es dann irgendwie gar nicht mehr. Also habe ich irgendwie so rausgelesen, dass der Clubpräsident dann den ganzen Transfer einen Riegel vorgeschoben hat, weil dann Asensio sich eben verletzt hat.
Ja, okay. Ja.
Ja, Bellstadt ist ja auch in der Startelf gegen Celta Vigo am Wochenende.
Hat sogar ein recht gutes Spiel gemacht, glaube ich. Bale. Dann kam ja übrigens für Lucas Vazquez rein, der anscheinend immer noch
ein Spieler von. Achso, wurde eingewechselt und nicht, dass der jetzt von Anfang gespielt. Der war nur auf der Liste.
Vazquez? Meinst du
Vazquez? Nee, Bale meinte ich.
Bale hat von Anfang an gespielt, hat von Vazquez rein, hat sogar ein Tor gemacht. Achso, okay.
Ja, wobei ich finde, Vazquez auch ein Spieler ist, ist ein Spieler, der. Irgendwie müssen wir mal zu schlecht wegkommt in der Bewertung, denn
ja, er ist halt ein Kaderspieler. Ja. Er ist halt ein Kaderspieler,
ja,
glaube ich, auch jedem. Also ich würde ihn mir für jede Mannschaft auch wünschen, ne, von der ich Fan bin, weil er stellt sich normalerweise immer den Hintergrund, ist da, wenn er gebraucht wird, hat sogar gegen die Bayern damals Rechtsverteidiger gespielt, in einem Halbfinale, glaube ich, zu 16-17. Stellt sich halt immer ein und muss normalerweise nicht rum. Also das finde ich trotzdem keinen Spieler, der mehr als 2000 Spielminuten in einer Saison bekommen sollte,
Nein. Wenn
du Spieler wie Rodrigo oder so hast, die du eigentlich schon wegnehmen kannst.
Nein, wenn du Real Madrid bist, dann sowieso nicht, aber das ist genau die Spieler, ein Spielertyp, der anderen Vereinen vielleicht so ein bisschen fehlt, der zum Beispiel auch den Bayern so ein bisschen fehlt, weshalb die jetzt so einen Perisic holen mussten. Also wenn die einen Vazquez gehabt hätten, wäre der Druck nicht so groß gewesen, um hinter Coman und Gnabry jetzt das zu schaffen. Oder noch.
Das ist, was man noch höre, dass Vazquez den Bayern hilft.
Ich glaube,
wenn
die Bayern einen vergleichbaren Spieler hätten wie Vazquez, dann wären sie hier nicht unglücklich. Also einen, der nicht meckert, ja. einen, den man bringen kann.
Ja. So einer wie Rafinha halt, ja.
Ja. Der spanische Jesse Lingard.
Ja. Jesse Lingard wird immer noch unterschätzt.
Und beiden heftet auch dieses ewige Talent-Dings an, obwohl die schon Mitte 20 sind.
Ja. Ende 20, ja.
Ja, Vazquez
schon Ende 20, leider, ja. Ja, das stimmt. Also, aber Lingard wird, finde ich, echt immer noch ziemlich unterschätzt. Würde der, keine Ahnung, bei unter Nagelsmann oder Tuchel spielen, dann würde irgendwie jede Woche irgend so ein Video das auf Twitter aufploppen und gefeiert werden. Hier, Lingard, Raumdeuter, Lingard.
Das mag sein.
Exceptional.
Das mag sein, aber Lingard ist schon Link auch nicht zu Unrecht in der Kritik. Der hat in den letzten 12 Monaten eine einzige Torbeteiligung gehabt. Oder nur in einem einzigen Monat von den letzten zwölf Monaten hat er.
Von Torbeteiligung zu messen.
Ja, das ist richtig, aber ich meine, für die Rolle, die er hat und das Geld, was er bei Man United kriegt, sollte er irgendwie schon mehr bringen, der Mannschaft.
Wirklich. So, jetzt haben wir uns schön unbeliebt gemacht bei allen Real-Fans.
Bei jetzt allen, auch schön nachtreten, Manchester United auch noch.
Wen können wir noch schön? Manchester.
Wie wär's mit Red Bull?
Für durchschnittliche Spieler. Nein, darf man nicht sagen.
Schneiden wir raus.
Wenn man hier in Leipzig sitzt, tue ich mich auch schwer dagegen, was gegen unseren großen Mäzen zu sagen. Da klopfen meistens dann irgendwelche Typen an der Tür.
Also ja, oder fliegen irgendwelche halbleeren Dosen durch die Fensterscheibe.
Ja, 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 ja. Von Didi höchstpersönlich.
Sonst kommt die Security, die damals beim HSV Ärger gemacht hat. Wir sind der Osten.
Der Red Block kommt dann.
Nee, aber jetzt mal ein ganz krasser Bruch jetzt mal. Und zwar, wir haben jetzt über schlechte Trainer geredet. Was sagt denn ihr zu Lampard eigentlich?
Wollen wir jetzt weiterführen, die ganze Debatte?
Na, ich finde nämlich interessant, bei Derby, ich muss sagen, also wer es nicht weiß, ich schaue irrsinnig viel Championship wegen Leeds. Deshalb sehr ärgerlich.
Was?
Ja, überraschend, ich weiß.
Leeds are falling apart again.
Nee, und Derby hat wirklich furchtbar gespielt unter Frank Lampard, aber was ich derzeit so krass finde bei Chelsea, ist einfach diese extreme Vertikalität. Aber es funktioniert einfach jetzt derzeit nichts. Glaubt ihr, fehlt da einfach die Balance zwischen, ich weiß nicht, Offensive, Defensive, weil die haben ja auch, ich glaube, gegen Red Bull Salzburg, glaube ich, 5-3 gewonnen und gegen Reading, glaube ich, auch 5-4 oder irgend sowas. Also immer so auf die Art, eins mehr schießen, so auf die Art.
Ich habe jetzt nur das Spiel gegen Leicester gesehen.
Also
gegen Leicester gesehen. Ah, das stimmt, das Liverpool-Spiel auch. Ich glaube, bei Lampard ist das ganze System, glaube ich, gar nicht ganz so sehr ausgeklügelt, sondern geht eher darüber, wie die Stärke der Einzelspieler. Und die Einzelspieler sind halt nicht ganz so stark wie in den Vorjahren. Man hat jetzt keinen Spielentscheider wie Hazard vorne der Offensive, sondern vertraut halt auf Spieler wie Mason Mount, Tammy Abraham, was ich persönlich super finde, weil ich finde eigentlich auch, dass aus dieser Transfersperre, die Chelsea jetzt hat, dass sie daraus eigentlich eine ganz gute Chance haben, ihre eigene Jugend nach vorne zu bringen. Aber in Summe finde ich trotzdem, dass Lampard als Trainer von Chelsea, glaube ich, der hat keine allzu lange Halbwertszeit. Also ich glaube, so dieser Traum, den man da hat, an der Stamford Bridge, so dieses Real 2.0 mit einem ehemaligen Weltklasse-Spieler, der
ja, Barcelona 2.0,
oder? Österreichen. Oder das, ja. Aber eher, ja, eher Real 2.0, weil sie, glaube ich, eher machen. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer ausgelegt ist, da erfolgreich zu sein.
Meint ihr, der kriegt die erste Saison Zeit, wegen der Transfersperre vielleicht auch?
Möglich, könnte ich mir sogar vorstellen.
Dass man sagt, wird mal Sechster jetzt.
Also ich glaube, glaubst du ehrlich, dass wenn Chelsea irgendwie Sechster, angenommen die erreichen die Europa-League-Plätze nicht mal, dass Lampard dann trotzdem noch die Chance bekommt, eine Saison weiterzumachen?
Ja, ich glaube eher nicht.
Nee. Ich meine, was man natürlich auch sagen muss, ist, es ist jetzt natürlich noch immer recht früh in der Saison, also ich glaube, es ist erst der zweite Spieltag oder erst zwei Pflichtspiele absolviert, das muss man natürlich auch sagen. Genau, ja. Was man aber natürlich auch sagen muss, ist, es passiert halt irrsinnig oft im Fußball, dass wenn ein Trainer, der taktisch sehr viel drauf hatte, den Verein verlässt und dann kommt ein simplerer Trainer, ein Trainer, der auf ein simpleres System umstellt und vielleicht auch...
Oder naja, ich würde nicht sagen simpleres, sie einfach nur andere Schwerpunkte setzt.
Genau.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass Lampard ein simplerer Trainer ist, ja, das ist auch Quatsch.
Ja, und einfach besser vielleicht auch mit den Spielern kann, dass das einfach dann ein bisschen besser noch funktioniert, teilweise, vielleicht auch, weil, weiß nicht, Restautomatismen da sind, sag ich mal, wenn man so nennen will. Und ja, das sieht man ja irrsinnig oft, dass das so, ich weiß nicht, 10, 15 Spiele wirklich hervorragend funktioniert, dann wird der Trainer gelobt und dann geht es steil bergab. Ist schwierig, also ich tue mir wirklich schwer, Chelsea einzuschätzen. Also in der Vorbereitung hat es manchmal gar nicht so schlecht ausgesehen. Jetzt derzeit in den Pflichtspielen, also die Ergebnisse haben ja noch nicht so wirklich gepasst, obwohl gegen Liverpool kann man schon unentschieden spielen. Also kann man, das ist eigentlich schon ein recht gutes Ergebnis.
Ja, aber ich finde auffällig, wenn man sich den Kader anguckt, also ich bin jetzt wahrlich kein Chelsea-Experte, sage ich auch, oder kein Premier League-Experte, aber wenn man sich den Kader auf den ersten Blick anguckt, fehlt auch so ein bisschen, finde ich, die Weltklasse, also bis auf Conte. Also finde ich mich ja, oder tue ich mich ja schwer, jemanden als...
Kepa.
Ja, okay.
Gut, Kepa, Jorginho.
Ja, aber Jorginho hat er nicht auch abgebaut im letzten Halbjahr?
Jorginho. Ja, er wird halt immer oft kritisiert, weil Sarri dann auch gezwungen wurde, seine Spielweise irgendwie anzupassen und irgendwie Leute... aus irgendwelchen Gründen auch immer gefordert haben, dass Kanté auf der 6 spielt. Aber ich will hier nochmal sagen, Kanté ist einfach kein Sechser. Kanté ist halt ein Achter. Auch Lampard lässt Kanté nicht als Sechser spielen. Insofern kann Sarri da gar nicht so falsch gelegen haben, mit der Strategie, Kanté als Achter spielen zu lassen, wo er sich, glaube ich, auch selber besser sieht. Einfach aus der Tatsache geschuldet, dass Jorginho einfach der wesentlich bessere Passgeber ist und Kanté seine Stärken hat, wenn er nach vorne geht und halt zwischen den Strafraum herumrennt und Zweikämpfe gewinnt. Aber halt nicht, wenn er vor der Abwehr bleiben muss.
Ja, aber ich glaube, ich weiß schon, was Amadeus meint. Also wenn ich mir zum Beispiel das Mittelfeld ansehe, es sind alle Spieler, wo wir jetzt sagen würden, wären die zum Beispiel eben bei Sevilla, würden wir sagen, super Spieler, wirklich. Ein Ross Barkley, ein Loftus-Cheek, ein Kovacic. Das sind alt Spieler, die wirklich was drauf haben, aber da fehlt noch ein kleines Stück. Das glaube ich, ja, meint vielleicht ja. Amadeus, weil es ist... Ja. Ich meine, es kommen wirklich geile Spieler nach mit Hudson-Odoi, der jetzt leider ja noch verletzt ist, Mason Mount, von dem halte ich auch sehr viel. Und ich meine, vorne ist man dann trotzdem mit Pulisic und Willian und Pedro ist man trotzdem, finde ich, noch immer recht gut eigentlich besetzt. Also die Offensive könnte rein theoretisch recht gut aussehen, wenn man vorne einen guten Stürmer hätte. Ich meine, Giroud...
Was hast du gegen Abraham? Sag noch einmal was gegen Tammy Abraham.
Ja, nein.
letzte Woche
von hast du
auch gegen Leeds getroffen wahrscheinlich, oder?
Ja, das stimmt, glaube ich, auch, ja.
Ja, ich würde...
Tammy Abraham hat aber schon bei Swansea gezeigt, dass er auf jeden Fall schon für die Premier League bereit ist. Und das war vor über zwei Jahren.
Hatte da...
quasi alleine bei Swansea vorne getroffen hat. Also...
Ja, ich finde, Abraham ist auch...
Unterschätzen viele,
glaube ich. Abraham ist ein guter Stürmer, würde ich auch so sehen. Und das würde ihm auch ganz gut tun, dass er jetzt einfach mal Zeit hat, sich da vorne zu zeigen. Als einziger seines Typs, so, der ist ja auch relativ schnell. Im Vergleich zu Giroud auf jeden Fall. Also traue ich dem schon zu, dass er jetzt... einfach dadurch, dass er die Zeit und den Platz in so einem Kader hat, vielleicht auch einfach zum Zug kommt und vielleicht jetzt den Durchbruch schafft. Ich meine, der ist auch erst 21 Jahre alt, also ist jetzt genau das richtige Alter, um den Durchbruch in der ersten Liga zu schaffen, oder? Ich finde vielmehr so einen Pulisic kritisieren, den Transfer habe ich nicht verstanden zu dem Preis, weil ich den bei Dortmund, vor allem jetzt auch nachdem das dann abgemacht wurde, aber auch schon vorher nie so stark fand wie seine Mitspieler, also bei dem sehe ich irgendwie für einen Verein, okay, der ist aus Amerika und da wird riesig über den berichtet und der ist halt so eine Marke, wie man das vorhin schon genannt hat, aber so als Spieler selbst, starker Dribbler auf jeden Fall, aber nicht das, was man kauft, um einen Hazard zum Beispiel zu ersetzen und auch nicht das, was man kauft, um die nächsten paar Jahre, auch trotz seiner 20 Jahre erst, um die nächsten paar Jahre, aber Weltklasse auf so einer Position besetzt zu sein, da sehe ich den nicht, muss ich sagen.
Na gut, aber man hat, also ich hatte das, glaube ich, damals schon in dem Chelsea-Text geschrieben, wie man Hazard ersetzt. Also ich glaube gar nicht, dass Pulisic als direkter Nachfolger gekauft wurde für Hazard, sondern dass man das eher versucht, zusammen mit Hudson-Odoi da so eine Flügelzange aufzubauen. Ne? Das war das Problem von Chelsea, dass sie ein bisschen zu abhängig von Hazard waren. Ne? Mhm. Dass wenn der eben abgemeldet war, dass man dann kaum Kreativität im Spiel hat und quasi die ganze Gefahr meistens nur aus dem linken Halbraum heraus entfacht wurde. Und jetzt hat man halt, wenn Hudson-Odoi dann auch mal wieder fit wird, dann auf beiden Flügeln Spieler, die dafür Gefahr sorgen können. Und ich finde auch, dass Pulisic ein bisschen unter Wert verkauft wird. Hatte jetzt keine gute Zeit in Dortmund, lag aber daran, dass er dann unter Favre, dann auch unter Stöger irgendwie auf komischen Positionen immer eingesetzt wurde. Aber ich finde halt trotzdem noch, dass er gerade in der Zeit unter Peter Bosch dieser Hinrunde dort wahnsinnig gut gespielt hat. Und eigentlich auch gezeigt hat, was er eigentlich für ein Potenzial hat.
Ja, ich denke auch, mich muss ich sagen, hat der Transfer ein bisschen an den Sané-Transfer erinnert, wo man sagt, sehr talentiert, hat jetzt vielleicht noch nicht dieses Top-Level und dann wechselt er dorthin. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der ähnlich durchstartet wie Sané bei Man City oder ein Sterling damals. Und wie du sagst, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die eher darauf auf Odoi Pulisic setzen werden, glaube ich. Die Frage ist halt, ob das Lampard auch macht. Das ist halt immer die Frage in England. Ich sehe es jetzt halt, wie du gesagt hast, ein bisschen als die Chance jetzt auf junge Spieler zu setzen.
Wie war das bei,
jetzt alle wieder fit werden.
Wie war das bei Derby County? Da hat er doch auch auf junge Spieler gesetzt, zumindest offensiv. War es nicht Mason Mount sogar, genau, der da ausgeliehen war? Also,
ja, genau. Die hatten Harry Wilson, Mason Mount und so weiter. Dann einige in der Innenverteidigung oder ich glaube links und Innenverteidigung. Da waren einige.
Hat Ashley Cole gespielt.
Achso, ja, genau. Also, wer war es denn?
Das Top-Talent.
Ich weiß gar nicht mehr.
Top-Talent, Ashley Cole. Geheimtipp.
Remember the name.
Könnte vielleicht auch für Arsenal interessant werden.
Genau.
Dann hat er seine Karriere beendet. Ach, aber ich glaube, Ashley Cole hat ja, glaube ich, auch bloß dann noch zeitweise gespielt, so als Backup. Und
ja, ja, aber um insgesamt auf die Frage zurückzukommen, also die haben ja schon mit relativ vielen jungen Spielern auch gespielt. Und vielleicht nimmt Lampard sich das ja mit, dass es, auch wenn er jetzt nicht toll gespielt, seine Mannschaft nicht toll gespielt hat, immerhin hat es dazu gereicht, um ins Playoff-Finale einzuziehen. Und mit besseren Spielern in der ersten Liga ist es ja vielleicht auch möglich, dass er auf junge Leute setzt, vor allem jetzt im Rahmen dieser Transfersperre. Und damit so einen neuen Kaderwert schafft, den man jetzt vielleicht noch gar nicht so sieht, aber der irgendwie in den Spielern auch drin steckt.
Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlagwort. Jetzt haben wir eigentlich eh schon alle Top-Ligen durchleuchtet.
Jeder Trainer wurde niedergemacht.
Genau, jeder Trainer wurde niedergemacht. Wir haben uns
Kovac, richtig unsympathisch gemacht. Wir waren nicht bei Kovac. Wir waren nicht bei Kovac. Aber das, meine Damen und Herren, in der nächsten Folge. Nur für Patreons.
Genau.
Größte Trainerbeleidigung von Cavani's Friseur. Und die Patriots, Amadeus, genau.
Die Patrioten aus Sachsen.
So, also es war schön, euch gekannt zu haben. Ich bin mir sicher, uns hört niemand mehr jemals zu. Aber es hat uns Spaß gemacht.
Absolut.
So. Vielen Dank fürs Zuhören und das war unsere vierte Folge.
Ciao, ciao.